Warum kämpfen glühende Europäer um jeden Arbeitsplatz? Kaum ein Revier auf Erden ist so dicht mit morschen Worthülsen, gedroschenen Phrasen und hohlen Sprechblasen bestückt wie das der Politik. Und da habe ich alles, was die wilde Welt der Werbung betrifft, bereits mitgedacht. Wenn man PolitikerInnen zuhört, dann schießen einem brennheiße Tränen waagrecht aus den Augen. Zu meinen Lieblingsquatschgurgelungen aus dem Volksvertreterschlund gehören definitiv die beiden Sprüchlein: Ich bin glühender Europäer und wir kämpfen um jeden Arbeitsplatz. Also das mit dem glühenden Europäer muss man wirklich nicht mehr extra betonen, denn das sind wir mittlerweile alle, Tendenz steigend, wenn wir uns an die Rekordtemperaturen des verglommenen Sommers erinnern. Somit können wir sogar die kaltherzigsten EU-Gegner mit Fug und Recht als glühende Europäer bezeichnen. Jedenfalls darf diese skurrile Blüte politischer Rhetorik getrost ins heitere Blablarium geklebt werden. Beim Kampf um jeden Arbeitsplatz liegen die Dinge allerdings anders. Ich frage mich, wie geht denn das konkret, dieses Kämpfen um jeden Arbeitsplatz? Gegen wen wird da gekämpft oder wofür? Und dehnt sich der Kampf auch auf die bedrohten Arten wie LKW-FahrerInnen aus? Und wenn ja, mit welchen Mitteln? Rückdrehen der Uhr oder so? Gibt's eine von einem Ausschuss ausgeschossene Liste von gefährdeten Arbeitsplätzen und dann treffen sich die zuständigen MinisterInnen mit Vorständen der kündigungshungrigen DAX-Unternehmen hinterm Parlament zum Schlammcatchen oder steckt man einander in Schwitzkästen, bis jemand das Safe Word rausstöhnt? Oder läuft das eh nur auf der Referentenebene, wo man beim Fingerhakeln rausfindet, wer wen über den Tisch zieht? Oder wird sowas gar, wie die Leute sagen, einfach ausgeschnapst? Irre ich mich oder steht zu befürchten, dass sich der Kampf der Politiker um jeden Arbeitsplatz vor allem auf den Kampf um den eigenen fokussiert, beziehungsweise auf den Kampf um jenen Arbeitsplatz, den man selbst gerne hätte, auf dem aber leider ein politischer Gegner sein Europäersein kräftig glühen lässt? Warum ist sowas ein Problem? Naja, zuerst einmal weiß man, dass die Eigenwahrnehmung von Politikern spätestens dann in Schieflage gerät, wenn sie ihre Wahlkampfparolen selbst glauben, also keine wahrhaftige Geschichte teilen, sondern aufs eigene Geschichterl reinfallen. Das geschieht hier und heute nicht oft, sondern systematisch. Was aber noch schwerer wiegt, ist, dass diese und viele andere nach diesem Muster gestrickten Ausbringungen nichts weiter sind als Symptomblitze dafür, dass die allermeisten für die Führung unserer Gemeinschaft als zuständig Gewählten zwar viel reden, aber wenig zu sagen haben, weil eben die große Geschichte fehlt, in die unsere Gesellschaft hineinwachsen kann. Und das wiegt nicht nur schwer, das zieht unsere Gesellschaft wie ein Mühlstein am Hals an den Grund eines Meeres, dessen Spiegel unter anderem deshalb steigt und steigt. Angebot und Nachfrage. In unserer Zeit, in unserem Weltenteil, gibt es kaum eine Mangelware, die so bitterlich fehlt und so sehnlich nachgefragt wird wie Verbundenheit, während gleichzeitig nichts so häufig ausgeliefert wird wie das Gegeneinander. In dieses an allen Ecken und Enden lodernde Feuer gießen Politiker kanisterweise Öl aus der »Wir sind die Guten« Quelle, obwohl wir als Menschheit insgesamt erstmals vor einem großen gemeinsamen Gegner stehen, der uns alle bedroht. Die Überhitzung des Planeten und das drohende Ende seiner Bewohnbarkeit für uns Menschen. Dabei ist doch hinlänglich und lückenlos erwiesen, dass nichts eine Gruppe so zusammenschweißt wie eine Bedrohung von außen. Das ist gerade in der Politik so verinnerlicht, dass die Bedrohungen von außen sogar herbeigespindoktert werden, um den Kampf um die eigenen Arbeitsplätze zu gewinnen. Nicht mal das klappt noch. Wir wissen aber auch, dass Gruppen nicht nur durch Gegner, sondern auch durch gemeinsame Aufgaben und Ziele zusammengeschweißt werden, also durch Geschichten, die Bedrohungsszenarien in Chancenmosaike verwandeln. Geschichten, die mit Sätzen beginnen wie »I have a dream« oder »We choose to go to the moon«. Und genau solch eine Geschichte tut Not, eine, die mit »Es wird einmal« beginnt. Es geht um eine neue Geschichte, um eine revolutionär neue Story, die jenseits von Verzichts-, Einschränkungs- und Katastrophenszenarien das Bild einer für uns alle besseren Welt zeichnet, eine Welt, wie sie sein könnte, mit der Frage, warum nicht, Bewegung in die Menschen und Menschen in Bewegung bringt. Wo sind diejenigen, die eine solche Geschichte erzählen können? Es sind nicht die erfolgreichen Politiker, also jene, deren Erfolg mittels zerbrochenem Kompass an der letzten gewonnenen Wahl verortet wird. Hören wir dem Dalai Lama zu, der uns sagte, der Planet braucht keine erfolgreichen Menschen mehr, der Planet braucht dringend Friedensstifter, Heiler, Erneuerer, Geschichtenerzähler und Liebende aller Art. Ich weiß, diese liebenden Erneuerer, Heiler und Geschichtenerzähler sind mitten unter uns, in allen Generationen. Du bist es. Ich bin es. Wir sind es. Und ich weiß, wo sie unbedingt sein sollten, damit sie unmittelbar wirksam sein können. In der Wirtschaft. Es braucht dort unternehmerische Menschen, Entrepreneure, Intrapreneure, Menschen, die etwas unternehmen, einerlei, ob sie Unternehmen haben, führen oder gründen. Hauptsache, sie beginnen dort, wo sie können, die neue, begeisternde Geschichte von der Neugestaltung unserer Welt zu teilen, die damit beginnt, dass wir uns von den vielen giftigen Albernheiten befreien, die uns seit Generationen eingetrichtert werden und wir sie mittlerweile unhinterfragt glauben, wie Politiker es bei ihren eigenen Plakatsprüchen tun. Sowas zum Beispiel. Die Voraussetzung für Wohlstand sind materielles Wachstum und Konsum. Wenn du mehr hast, geht es dir besser. Wir sind die Guten. Dekarbonisierung und E-Mobilität lösen das Klimaproblem. Ja, derlei Geschichten waren wahrlich effizient als Wegweiser ins Anthropozän, keine Frage. Nachzulesen unter anderem in Hans Roslings Factfulness. Tatsächlich erfolgreich sind sie nur, solange man die Opportunitätskosten und alles, was an zerstörerischen Nebenwirkungen anfällt, externalisiert, also anderen Menschen anderswo und kommenden Generationen unterjubelt. Oder wenn man alles, was man dazu weiß, ignoriert. Das geschieht seit mindestens 50 Jahren strukturell. Stichwort Grenzen des Wachstums. Wo kann man diese liebenden Erneuerer treffen? Sind das diejenigen, die Social Entrepreneurship betreiben? Sind das diejenigen, die bei Fridays for Future mitmischen oder im Frühverkehr mitten auf Kreuzungen festkleben? Sind das diejenigen, die Bäume umarmen und auf Ökostrom umstellen? Ja, auch, unbedingt. Doch was mich in meiner mitunter aufflackernden Ratlosigkeit über das, was mit und um uns und durch uns verursacht, abgeht, immer wieder hoffnungsfroh stimmt, ist, dass selbst dort, wo man es am wenigsten erwartet, ein quirliges Umdenken keimt. In Tech-Konzernen, in B2B-Industries, in der Finanzwirtschaft. Natürlich noch zu wenig, viel zu klein und auch spät, mitunter vom Marketing-Schalk getrieben. Aber doch. Kürzlich durfte ich bei einem Kongress von IT-Führungskräften eine Keynote geben, also bei einem Publikum, bei dem man, zumal bei einer auf ihre Kernkompetenz ausgerichteten Veranstaltung, mich und die Themen, zu denen ich etwas abliefern kann, überhaupt nicht vermutet. Und wie oft in solchen Setups erwartete ich eine Abstoßungsreaktion, als hätte man versucht, einem Nashorn Schmetterlingsflügel einzupflanzen. Aber auch diesmal das Gegenteil. Ähnliches erlebe ich, wenn ich mit Unternehmen und Marken an ihrer neuen Story arbeite. Am Anfang geht's meist ums äußere Storytelling bis hin zur Hoffnung aufs umsatzerhöhende Zaubergeschichterl. Doch plötzlich versteht man, dass sich die innere Story verändern muss, dass es ums Anliegen und um Bedeutung eines Unternehmens geht und dann alles andere im Außen fast automatisch folgt. Das sagt mir, dass wir eine lebendige Chance haben, wenn eine ausreichende Menge an Menschen in die neu gestaltende Kraft kommen, Wenn unternehmerische Menschen in ihren Companies ins Tun kommen, einen Schritt nach dem anderen in die richtige Richtung setzen, unbeirrbar, unaufhaltsam. Dort, wo unternehmerische Menschen, also begeisterte Mitarbeiter in Teams, respektvoll an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, die zu mehr beiträgt, als unterschiedliche Haufen größer werden zu lassen, dort entstehen Arbeitsplätze. Das ist, um in der albernen Rhetorik zu bleiben, die Kampfzone. Es geht nämlich längst nicht mehr um die Politik und die Politiker, sondern um das, was Unternehmen anschieben. Wir müssen gar nicht das Loblied auf einen Trompeterschwan wie Patagonia anstimmen. Schaut doch nur, was ausgerechnet der Discounter Aldi in Sachen Billigfleisch verändert hat. Ja, nicht genug, aber doch. Als zuständiger Politikerin musst du dich doch angesichts dessen, was die Politik über viele Jahre hier nicht und nicht geschafft hat, mit dem Offenbarungseid auf den Lippen unter dem nächsten Stein verkriechen, oder? Der altbekannte Bill Clinton-Wahlkampfsaga »It's the economy, stupid« bekommt plötzlich eine völlig neue, zauberhafte Bedeutung. Unternehmen bekommen eine erfüllende Aufgabe, ihr Marketing bekommt neue, inspirierende Themen. Wenn du für dich selbst, deinen Beruf, dein Unternehmen, dein Team oder deine Marke spürst, dass eine neue Geschichte gebraucht wird, wenn du im Aufbruch, am Sprung zur Verwandlung bist, wünschst du dir vermutlich unterstützende Begleitung. An diesem Punkt der Heldenreise erscheint in aller Regel die mentorische Kraft. Und wenn du das Gefühl hast, ich könnte dieser Mentor für dich sein, wäre es mir eine Ehre. Dafür gibt's gleich mehrere Möglichkeiten, je nach Stand deiner Dinge. Die Power Hour als sehr einfache, schnelle Impulseinheit, das New Story Bootcamp als intensives Arbeitspaket, vor allem für Marken und Unternehmen, oder das strukturierte New Story Mentoring, also mein Platinum-Programm im One-on-One. Auf meiner Webseite findest du alles dazu. In jedem Fall arbeiten wir gemeinsam an deiner kraftvollen inneren Story, die dich bewegt, führt und antreibt. Wir schärfen deine Perspektive, finden heraus, was der echte Kern deiner Aufgabe ist, welche Bedeutung deine Arbeit für dich und dein Publikum hat und welcher dein entscheidender Schritt nach dem berühmten Warum ist. Und schließlich präzisieren wir, was die einzigartige Wirkung deiner Arbeit ausmacht und formulieren deinen entscheidenden Leitsatz für dich, deine Arbeit und alles, was danach kommt. Für deine neue Geschichte, die du mit der Welt teilst, weil sie gut und für etwas gut ist. Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe, sagt uns Khalil Gibran. Und wenn ihr nicht mit Liebe, sondern nur mit Widerwillen arbeiten könnt, ist es besser, dass ihr eure Arbeit hinter euch lasst und am Tor des Tempels sitzt und dort Almosen von denen nehmt, die mit Freude arbeiten. Denn wenn ihr mit Gleichgültigkeit Brot backt, dann backt ihr ein bitteres Brot, das den Hunger des Menschen nur halb stillt. Und wenn ihr die Trauben mit Groll quetscht, destilliert ihr Groll als Gift in den Wein. Und wenn ihr auch wie Engel singt und dabei euren Gesang nicht mit Liebe füllt, dämpft ihr die Ohren des Menschen für die Stimmen des Tages und für die Stimmen der Nacht. Und meine Großmutter, die alte Story to that, wäre nicht meine Großmutter, würde sie nicht auch hier mit heißen, europäisch glühenden Wangen hinzufügen. New Story, New Glory. Das war's für heute. Danke dir fürs Zuhören. Wenn du mehr wissen willst, einschließlich aller Links, geh bitte auf meine Webseite markusgull.com Blog. Dort findest du das gesamte Archiv an Artikeln, Infos über Termine meiner Speaker-Auftritte, alles zu meinem Buch, dann Unternimm doch was und Infos über meine Mentoring-Angebote, wenn du mit mir arbeiten willst. Wenn du meine Arbeit wie diesen Pod und Blogcast unterstützen willst, am einfachsten und wirkungsvollsten gelingt das, wenn du diesen Podcast abonnierst oder eine Bewertung oder einen Kommentar dazu hinterlässt. Und wenn du deine Lieblingsepisode mit deinen Freunden oder auf Social Media teilst, ist es wunderbar und ebenfalls sehr hilfreich. Danke dafür schon jetzt. Das betrifft natürlich auch meine Präsenz auf LinkedIn, Facebook, Instagram und TikTok. Wenn du mir dort folgst, meine Postings kommentierst, likest und teilst, hilfst du ganz einfach mit, Impulse für eine neue Story zu teilen, die New Story, die uns stark macht als Menschen, als Unternehmen und als Gesellschaft. Alle Neuigkeiten und natürlich die jeweils aktuellen Podcast-Episoden bekommst du, wenn du meinen Newsletter abonnierst, der in aller Regel jede zweite Woche erscheint. Die Abo-Möglichkeit findest du am Ende jeder Seite auf markusgull.com. Danke für dein Interesse und deine Unterstützung. Bis bald mal.